Eine finanzpolitische Wende, die ihresgleichen sucht, war es, als Friedrich Merz mit den Worten "whatever it takes", übersetzt was auch immer es kostet, die Schuldenbremse und ihre Abschaffung einleitete. Was das für die Kapitalmärkte bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Volker Schilling von Greif Capital Management in Freiburg und Stefan Risse, dem Kapitalmarktexperten von Akatis Investment. Schönen guten Tag, Herr Risse, schönen guten Tag, Herr Schilling.
Hallo.
Hallo, Herr Kerscher.
Ja, Herr Schilling, ich sehe, Sie haben Ihre Stimme extra tiefer liegen lassen. Herr Risse hat sich die Locken neu legen lassen. Ich habe mir extra ein neues Jackett gekauft, aber das soll nicht unser Thema sein heute Morgen. Schuldenbremse ist quasi faktisch abgeschafft oder ist auf dem Weg dahin. Ist das ein gutes Signal für Kapitalanleger? Herr Risse, fangen Sie mal an. Ich nehme an, Sie haben sich vorbereitet.
Ja, es ist ja so, dass ich an dem Tag, als Merz da vor die Mikros trat und das verkündete, gedacht habe, endlich hört mal einer auf dich. Weil ich habe ja diese OnVista-Kolumne, die ich seit 13 Jahren rundschreibe, jedes Wochenende. Und ich habe jahrelang gegen die schwarze Null von Wolfgang Schäuble angeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Kolumnen sich darum drehten, im Teil drum drehten. Ich weiß nur, die letzte Kolumne, als Schäuble dann nicht mehr Finanzminister war, die hieß, die schwarze Null ist weg. Und er hat aber ja uns das Erbe der Schuldenbremse sozusagen hinterlassen. Und seitdem kämpfe ich gegen die Schuldenbremse an. Habe auch Christian Lindner mal eine E-Mail geschrieben mit einer Grafik drauf, wo man gesehen hat, alle wichtigen Industrieländer drauf, wie sich der Schuldenstand entwickelt hat von 2013 in der Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Bei allen Ländern nach oben gegangen, nur bei Deutschland nach unten gegangen. Und ich habe ihn dann gefragt, und das mache ich ein paar Vorträgen, ob er denn glauben würde, dass wir dann irgendwann als der strahlende Sieger emporsteigen würden, weil wir keine Schulden haben und die anderen unter der Schuldenlast zusammenbrechen, was natürlich ein Quatsch ist, weil das gibt es ja in keinem anderen Land in der Form, wie wir das haben, weil wir diesen Fetisch haben, Schulden wären was Schlechtes, wenn Schulden für die richtigen Dinge ausgegeben werden, nämlich wie jetzt für Investitionen in die Infrastruktur und Militär, was leider unter der neuen Sicherheitslage notwendig ist, dann sind Schulden nicht Schlechtes, sondern etwas Gutes, wo ich der nachfolgenden Generation zwar auch ein bisschen Schulden hinterlasse, aber vor allem ein intaktes Land.
Haben Sie auch eine E-Mail an Lindner geschrieben, Herr Schilling?
Nein, das muss ich nicht. Es kümmert mich viel mehr, wie ich mit meinen Geldern bzw. die Gelder der Anleger in so einer Situation umgehen muss. Wir haben ja gesehen, dass das Land in den letzten Jahren, eigentlich schon im letzten Jahrzehnt, eher den Rückwärtsgang eingelegt hat, weil Investitionen gefehlt haben, weil Kapital ins Ausland abgewandert ist, weil der Kapitalstock sich verringert hat und wir alle wussten, vor allem in der Finanzbranche, man muss gegensteuern, man muss also Reformen einleiten, man muss eine Wende, wie man das auch immer nennen will, die Politik erfindet ja immer schöne Euphemismen und man muss irgendwas verändern und ich finde es eine ziemliche Lose-Lose-Situation, die wir momentan haben, weil nämlich egal, was Merz jetzt tut, also jetzt eben das Thema Schuldenaufweichung, er enorme Kritik eben auch bekommt, er bekommt ja nicht nur Lob, wie hier vom Stefan Risse, der alles immer, vielleicht auch immer etwas zu schön sieht, sondern er bekommt ja auch viel Gegenwind und da reden wir ja gleich noch drüber, aber die Alternative reinzugehen, ohne die Schulden erstmal zu reformieren, würde bedeuten, dass er massiv an Kürzungen ran müsste. Und das ist etwas, da bekommt er noch viel, viel mehr Kritik. Also geht er erstmal den leichtesten Weg, sage ich mal, um das zu erreichen, was uns beiden wahrscheinlich sogar eint, nämlich, dass man Veränderungen im Land herbeiführen muss, dass man eine gesunde Infrastruktur erzeugen muss, weil sonst kann man kein Wirtschaftswachstum erzeugen, dass man Anreize haben muss, hier überhaupt als Unternehmer tätig zu werden in diesem Land, dass man die Industrie noch behält, die man jetzt noch hat. Ja, die ohnehin schon in größten Teilen abgewandert ist und dass dafür Unmengen Gelder notwendig sind, das ist uns beiden klar. Ich finde den Stil und die Art und Weise etwas bedenklich, da vorzugehen. Und das ist dieser Lose-Lose-Situation geschuldet, nämlich weil viele Bundesbürger es vielleicht als schwierig empfinden, dass er jetzt etwas anderes tut, was er vorher gesagt hat. Das ist aber gang und gäbe in der Politik, weil ich muss Kompromisse ja eingehen in dieser Form, das wird nicht anders gehen. Aber glaube ich, was schon bedenklich ist, dass wir so viel Schulden jetzt im Voraus uns genehmigen lassen, sage ich mal, durch das alte Parlament, der Druck, Dinge zu verändern, weil es ist ja nicht damit getan, einfach mehr Geld ins System reinzuschütten, sondern es sind ja auch dringend notwendige Veränderungen notwendig. Aber die werden womöglich nicht angegangen, weil das ganze Geld das wieder zudecken wird. Und da habe ich so meine Sorgen.
Aber es sind ja nicht nur die 500 Milliarden, es ist ja Merz hat das ja eingeleitet mit whatever it takes und hat sich dabei des Zitats von Mario Draghi bedient. Also was es auch kosten möge, es soll es kosten. Welche konkreten Folgen hat das denn für den Kapitalmarkt? Herr Risse, los mit Ihnen.
Also der Kapitalmarkt hat ja, wenn man jetzt die deutschen Aktien mal betrachtet oder die europäischen, unglaublich gut performt ab Jahresanfang, was sich für mich irgendwie als etwas unlogisch erwies, denn ja, europäische Aktien sind viel billiger, sind sie aber auch schon seit Jahren. Und dass das dann in dem Moment passiert, wo der Trump die große Zollkeule rausholt und man sieht, Trump hat nicht nur im Wahlkampf gedroht, sondern er setzt die Themen auch um, hat mich verwundert. Jetzt mit dieser Geschichte, und ich sehe das vielleicht ein bisschen mehr als Volker Schilling, schon als Zeitenwende an und lass mal das gebrochene Wahlversprechen hinten runterfallen. Das interessiert sowieso irgendwann keinen mehr. Ich glaube, das kann für Deutschland die Wende einleiten, die damals Mario Draghi mit diesem Satz whatever it takes für den Euro einleitete. Der stand ja auch am Abgrund. Da waren auch die Deutschen bei der Euro-Rettung immer auf der Bremse stehend. Wir wollen die griechischen Schulden nicht irgendwann bezahlen müssen, waren die Themen. Aber Draghi hat es durchgesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Rede vom Merz, die wir da gehört haben, schon so eine Art Wende darstellt. Man muss allerdings sagen, es ist der SPD zu danken, dass sie da die CDU keine Mehrheit hat, weil im Zweifel hätten die nämlich nur das Militärsondervermögen da angehoben bzw. von der Schuldenbremse ausgeklammert. Dieses wichtige Infrastrukturpaket, das ist der SPD zu verdanken, muss man ganz eindeutig sagen. Deswegen glaube ich auch, diese GroKo wird keine Stillstands-GroKo wie die, die wir unter Merkel hatten, weil wir andere politische Akteure jetzt haben.
Also ich muss mal ganz deutlich sagen, dass dieser Begriff whatever it takes, den finde ich ziemlich dämlich, dass Merz den in den Mund genommen hat. Natürlich wissen wir, er wollte diese Konnotation von Draghi aufgreifen, weil die hat funktioniert. Die hat natürlich den Kapitalmarkt, die entscheidende Wende, den Euro zu stabilisieren, eingebracht. Aber Merz ist gar nicht in der Lage und in der Situation, whatever it takes zu liefern, weil er ist immer auf andere Partner angewiesen. In dem Fall jetzt auf die SPD, die das mittragen muss in einer Koalition. Aber er ist auch jetzt beispielsweise auf die Grünen angewiesen, um es überhaupt durch das Parlament zu kriegen, was wahrscheinlich rechtlich noch in Ordnung ist, aber was moralisch schon auch Diskussionen zumindest hervorruft, dass ein altes Parlament noch über Dinge bestimmt, obwohl wir eigentlich schon ein neues wissen, wie es zusammengesetzt ist.
Und die Grünen kann ich schon auch verstehen, denn Habeck hat ja dieses Sondervermögen und die Reform der Schuldenbremse verlangt in der Zeit des Wahlkampfs. Und es ist ja rundweg abgelehnt worden von der CDU. Und jetzt sollen die Grünen mal eben Haken hintermachen. Dass die ein bisschen zucken, kann ich schon auch nachvollziehen.
Ja, und die werden noch was rausholen für sich und so weiter. Und es steckt trotzdem noch einiges drin, weil der Martin Kerscher hat ja nach den Auswirkungen am Kapitalmarkt gefragt. Und du hast schon richtigerweise erwähnt, dass die europäischen Aktien gestiegen sind. Für mich ist das schon so eine Art Melt-up, weil wir wissen, wenn so viel Schulden neu kommen ins System, wird das bedeuten, dass diese Schulden finanziert werden müssen. Und wir haben es ja nicht am Aktienmarkt auch gesehen, sondern wir haben es am Anleihemarkt gesehen. Die Zinsen am langen Ende sind sofort angesprungen. Und zwar in einer Woche, das ist ja besonders bemerkenswert, indem die Notenbanken sogar die Zinsen gesenkt haben. Die können das aber nur am kurzfristigen Ende. Aber am langen Ende sind die Zinsen gestiegen. Das ist logisch, weil wenn jemand mehr Schulden machen wird, wenn er ankündigt, dass er mehr Schulden machen wird, dann werden die Gläubiger natürlich dafür mehr entlohnt werden wollen. Und deswegen werden sie mehr Zinsen verlangen. Und da steckt auch das Risiko drin, was whatever it takes eben nicht gerecht wird, weil letztlich müssen diese Zinsen auch bedient werden am Kapitalmarkt. Also diese Schulden müssen ja irgendwann mal mit Zinsen gezahlt werden. Das größte Versäumnis, und das möchte ich nochmal kurz erwähnen, war es in der Zeit, als wir Negativzinsen hatten. Als da wäre der richtige Moment gewesen mit großen Schuldenpaketen, wo wir noch nicht mal hätten Zinsen zahlen müssen womöglich, all diese Ausgaben zu tätigen. Jetzt sind wir gezwungen, mit diesen Schuldenpaketen künftig Zinsen in Kauf zu nehmen, die den künftigen Bundeshaushalt belasten. Und ich möchte schon mal erwähnen, aktuell sind 40 Milliarden im jetzigen Bundeshaushalt, die nur für Zinszahlungen verwendet werden, aufgrund des alten Schuldenstandes. Mit dem neuen Schuldenstand wird diese Summe nochmal gewaltig ansteigen. Und wenn die Zinsen dann auch noch dazu ansteigen werden, dann wird es dazu führen, dass wir insgesamt wieder weniger Spielraum im Bundeshaushalt haben. Kannst du gleich darauf reagieren? Ich will nur noch sagen dazu, dass durch diesen Anstieg der Zinsen Eins klar ist, die Notenbanken werden wieder die Position des Lenders of Last Resort einnehmen. Das heißt, wenn es irgendwann keine Gläubiger gibt, die diese Staatsanleihen kaufen wollen, werden es die Notenbanken wieder tun, wird es die EZB wieder tun. Und das wird dazu führen, dass die Geldwertstabilität, also der Glaube in die Stabilität des Geldes, untergraben wird. Und deswegen sind Sachwerte so spannend, deswegen steigen europäische Aktien, deswegen wird auch Gold weiter steigen, obwohl wir schon so hoch sind, weil es letztlich der Beginn ist, dass die ursprünglichen Geldstabilitätsansätze, die eine Notenbank verfolgt, untergraben werden durch die Staaten, durch zu viel Schulden. Und Deutschland, ich weiß, ist noch der Musterknabe, wir können da noch einiges machen, bevor wir mal auf den Stand von Frankreich oder Italien kommen, aber wie schnell das kippen kann, das haben wir ja in der Euro-Krise gesehen, wie schnell das dann zum Bumerang werden kann, wenn man heute zu viele Schulden aufnimmt.
Habe ich bei Ihnen einen Kopfnicken oder einen Kopfschütteln erkannt, Herr Risse?
Ja, also wir sind uns ja an vielen einig, aber Volker Schilling ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Deutschen eben so sind. Anstatt jetzt wirklich diese Wende zu erkennen und die Dinge tatkräftig in die Hand zu nehmen, wird erstmal die Vergangenheit beweint. Und natürlich hat Volker Schilling recht, wenn er sagt, wir hätten diese Schulden machen müssen in der Schäuble-Zeit, als wir Negativzinsen haben. Da hätten wir in die Infrastruktur investieren müssen. Nur um das Wissen, das Wissen bringt uns ja nicht wirklich weiter. Wir müssen ja immer noch in die Infrastruktur investieren, auch wenn wir jetzt eben Zinsausgaben haben. Das wird immer zu sagen, Volker Schilling und ich hatten in tiefsten Corona-Lockdown-Zeiten auch mal bei Clubhouse einen, glaube ich, wöchentlichen Turnus, wo wir Rede und Gegenrede gemacht haben. Wir verfallen da gerade wieder in diese Richtung, was mir aber Spaß macht. Gibt es diese App eigentlich noch oder hat da auch der Impfstoff geholfen?
Die machen inzwischen, glaube ich, was anderes, Stefan. Aber du willst nur dem Thema ausweichen.
Ich hake da wieder ein, weil dieses Argument der langfristig steigenden Zinsen hast du dann ja im Grunde gleich wieder selber negiert, indem du erklärt hast. Und genauso ist es eben auch, dass die Notenbanken im Zweifel dann eben anfangen können, Staatsanleihen zu kaufen, um das lange Ende nicht zu stark steigen zu lassen, damit die Zinsbelastung ja für Unternehmer, für Verbraucher, aber auch für die Staaten nicht zu hoch wird. Und es gab ja auch eine sehr wichtige, aber zu wenig beachtete Rede von Mario Draghi vor ein paar Monaten. Und man muss wissen, ne, die Christine Lagarde steht voll in der Tradition von Mario Draghi. Da sitzen ja keine Bundesbanker bei der EZB, sondern das ist eben auch eher lockere Geldpolitik. Und natürlich, Volker, hast du recht. Ich könnte auch sagen, lesen Sie mein Buch. Das alles führt zu mehr Inflation. Davor habe ich gewarnt, das habe ich auch prognostiziert. Aber etwas mehr Inflation ist kein Problem, sie ist eine verdeckte Vermögensteuer, die wir sowieso in der Form nicht haben.
Ja, was du ansprichst, ist Finanzrepression.
Letztlich Akatis und Greif bieten ja die Lösungen dafür. Man muss ja nicht in festverzinsliche Anlagen investieren, die vor Inflation nicht geschützt sind.
Ja, aber du musst gucken, die uns zuschauen hier, Stefan, die werden, das sind, du sprichst ja den typischen Deutschen an, hast mich ja als typischen Deutschen benannt, ja. Die haben 75% ihres Geldes eben nicht am Kapitalmarkt, sondern die haben es in Geldanlagen, also sprich Festgeldern, Tagesgeldern, Lebensversicherungen, Anleihen und so weiter. Und das, was du angesprochen hast, mal so nonchalant als verdeckte Vermögenssteuer, führt ja letztlich zu einer Entschuldung des Staates, indem er künstlich versucht, die Zinsen tief zu halten, aber die Inflation eigentlich etwas höher zu halten.
Was in der Geschichte ja immer so gelaufen ist.
Ja, das macht's aber ja nicht besser. Das macht's ja für unsere Zuseher nicht besser, weil sie sich Gedanken machen müssen, wie sie darauf reagieren. Sie sind ja gerade gezwungen, in den Kapitalmarkt zu investieren, sonst werden sie dieser Falle gar nicht auskommen oder in Sachwerte zu investieren, über die wir auch gesprochen haben. Aber nochmal, das Thema ist ja, dass mehr Geld im System, das die Probleme des Systems ja nicht löst. Also wir haben jetzt die Situation, das ist ja geradezu grotesk, dass man sich hinstellt, eine Pressekonferenz gibt, die Schulden ankündigt und gleichzeitig sagt, ja, und dann kommt auch noch die Mütterrente und dann werden wir wieder eine Förderprämie für E-Autos einführen, dann werden wir einen Industriestrompreis künftig haben. Also nur Wohltaten wieder verteilt und an keiner einzigen Stelle dieser Pressekonferenz, und ich habe sie mir live angeguckt, den Mumm hatte, mal zu sagen, wo reformieren wir mal Dinge, die vielleicht völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Und ich befürchte, dass wenn diese neue Regierung in charge ist, dass es auch gar keinen Anreiz gibt, irgendwas anzugehen, was dringend notwendig wäre, ausufernde Sozialausgaben, die wir beispielsweise haben, die Sicherung der demografischen Altersvorsorge, die wir vor uns haben, dass da nichts dazu auftaucht. Und ich befürchte, dass wieder nichts getan wird, weil vieles Geld in das System kommt. Da musst du mir noch eine Antwort geben. Und die zweite Frage, die ich an dich habe, ist, Wir haben ja jetzt schon die irrige Situation, wenn man Schienen, wenn man Straßen, wenn man Infrastruktur verändern, also verbessern möchte, dauern diese Verfahren heute 5 bis 10 Jahre, bevor das Geld überhaupt ausgegeben werden kann, weil wir so eine überbordene Bürokratie in unserem Land haben, dass Entscheidungen entweder ewig dauern oder überhaupt nicht getroffen werden. Und da nützt mehr Geld überhaupt nichts. Wenn wir da nicht rangehen an diese Strukturen, dann nützt das viele Geld, was wir vorne noch per Schulden aufnehmen und dann noch Zinsen zahlen müssen, das dann nicht abgerufen wird, überhaupt nichts. Und deswegen wäre der richtige Weg gewesen. Und ich kann natürlich verstehen, dass man diesen Weg nicht gegangen ist aufgrund der Mehrheitssituation im Parlament. Aber der richtige Weg wäre gewesen, und du würdest es nicht anders machen, wenn du ein neues Unternehmen übernimmst. Du machst erstmal Kassensturz, schaust dir erstmal die Strukturen und die Einnahmen an und schaust, was du daran verändern kannst, bevor du dir dann überlegst, wie stemmst du deine Investitionen. Und das ist das, was auch die Wähler da draußen so einer CDU gerade etwas übel nehmen, dass man eigentlich versprochen hatte, erst machen wir mal die Bestandsaufnahme und den Kassensturz und schauen, was wir einsparen können und dann sagen wir, was wir vielleicht reformieren müssen. Und das zieht man jetzt vor und das ist etwas, was sozusagen schwierig ist in der Vermittlung, selbst wenn wir es in 3 Jahren wieder vergessen haben.
Ja, Herr Risse, ich will jetzt auch noch mal was sagen, wenn ich darf.
Das wollte ich gerade sagen. Herr Kerscher, tun Sie mal was für Ihr Geld.
Ja, will ich ja gerne tun. Vielleicht beantworten Sie erstmal die Frage, die Herr Schilling Ihnen gestellt hat. Und dann hätte ich nämlich noch mal eine an Sie als Inflationspapst, ohne dass Sie dafür für Ihr Buch werben müssen. Und Ihre OnVista-Kolumne haben Sie ja irgendwie auch schon erwähnt, glücklicherweise ohne OnVista zu erwähnen. Denn Werbung möchte ich ja hier auch nicht so gerne haben. Aber was sagen Sie denn auf die Frage, die Volker Schilling Ihnen jetzt mal gerade gestellt hat? Herr Risse, sagen Sie doch mal.
Ja, ich bin grundsätzlich da nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass eine CDU und von Merz geführte Regierung eben nicht die Mütterrente erhöhen wird. Das ist ja dieses typische Beispiel, nicht das Bürgergeld erhöhen wird. Ich glaube, sie werden diese angekündigten Reformen trotzdem machen, auch wenn sie jetzt mehr Geld haben, weil das Sondervermögen, die 500 Milliarden, ja eben wirklich dezidiert für Infrastruktur ausgegeben werden müssen.
Deine Skepsis gegenüber dem Staat geblieben, Stefan. Wo ist deine Skepsis gegenüber dem, du bist ein freiheitsdenkender Mensch und du musst grundsätzlich, wenn der Staat sich in das Leben der Bürger einmischt, musst du eine gesunde Skepsis haben. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die Mütterrente nicht kommt, so wie man bei der Pressekonferenz schon darauf rumgetreten ist.
Meine Skepsis gegenüber dem Staat ist nicht geringer als deine und die war möglicherweise bis zu dieser Pressekonferenz sogar noch größer. Aber ich bin jetzt bereit, den Politikern gewisse Vorschusslorbeeren zu geben und mal abzuwarten, was in der Richtung kommt. Ich glaube, diese Wahlversprechen wird Merz nicht brechen. Wir werden uns ja vielleicht hier in dieser Konstellation in ein paar Monaten mal widersprechen. Dann sehen wir, in welche Richtung es geht. Ich glaube nicht, dass diese Regierung diese Dinge, die, ich sag mal, eher so die Anhänger der Ordnungspolitik und der eher ein bisschen konservativen Wirtschafts- und Haushaltspolitik da befürchten. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich kommt. Und dieser Kniff jetzt vor der Bildung der neuen Regierung, wo man noch die Mehrheit im Bundestag hat, um die Schuldenbremse zu ändern, auch den finde ich pragmatisch, weil die Schuldenbremse ist eine furchtbare Bremse für Deutschland. Die muss in der Form weg, sodass man Spielräume hat, aber die man eben investiv, nicht konsumtiv ausnutzt. Und da werden wir gucken, ob dein Pessimismus oder mein Optimismus am Ende berechtigt war. Aber es ist wichtig, das Ding erstmal wegzuhaben. Und dann hast du was Wichtiges angesprochen. Und da haben wir dann auch tatsächlich Konsens, die Bürokratie und wie lange die Dinge dauern. Geld ist jetzt nicht mehr das Problem. Das viel größere Problem wird jetzt sein, das umzusetzen, mal abgesehen von der Bürokratie. Im Übrigen hat da die Ampel das eine oder andere Gute ja gemacht, was so Genehmigungsverfahren betrifft. Da hat der Buschmann ganz gute Arbeit gemacht. Da sind ja Dinge auch verkürzt und schneller geworden. Kann man sicherlich immer noch mehr machen, aber ging in die richtige Richtung. Aber vor allem das Personal. Uns fehlen überall die Leute. Das wird die große Challenge. Und das war auch immer der Punkt, lasst uns nicht über das Geld reden. Das Problem kann ich schnell lösen, indem ich die Schuldenbremse abschaffe. Wir müssen jetzt sehr, sehr kreativ sein, wo wir Leute herkriegen, die Planungsingenieure herkriegen, all das Geld auch sinnvoll umsetzen. Denn wir haben ja jetzt schon Milliarden in Infrastrukturtöpfen, die nicht ausgegeben werden, weil die Leute fehlen. Das muss man eben auch wissen. Also das ist jetzt die große Herausforderung, das Geld auch so auszugeben, wie es auszugeben ist, damit dieses Land modernisiert ist.
Letzte Herren, also wenn wir das also politisch auseinandernehmen, da können wir sicherlich ja noch 2 oder 3 Stunden sprechen. Ich würde gerne noch mal auf die Kapitalmarktauswirkung zu sprechen kommen und vielleicht mal da anknüpfen, was Volker Schilling vorhin gesagt hat. Er hat die Rendite für die 10-jährigen Staatsanleihen angesprochen, die in die Höhe geschossen sind. Wie bewerten Sie denn das Risiko, dass die steigenden Staatsschulden langfristig negative Auswirkungen auf die Bonität Deutschlands und auf den Kapitalmarkt haben können? Herr Risse, Sie als Optimist.
Also, Deutschland hat einen Schuldenstand von 63%. Die Amerikaner sind irgendwo bei 120. Die Franzosen sind bei 120. Die Griechen sind sowieso drüber. Und die Japaner hätten ja schon lange untergehen müssen, wenn, ich sag mal so, die konservativen Ökonomen in Deutschland, die es ja hier zahlreich gibt, die auch in der Bundesbank ansässig sind, recht hätten in ihren Theorien. Japan hat einen Schuldenstand von 250% vom Bruttoinlandsprodukt. Funktioniert irgendwie auch alles noch. Wenn Deutschland jetzt 20% vom Bruttoinlandsprodukt neue Schulden macht, und das ist ja ungefähr die Größenordnung, über die wir hier reden. Wir wissen ja nicht genau, wie viel in die Verteidigung geht. Ja, dann sind wir bei 80, rund 80, immer noch 40% unter den Franzosen, immer noch 40% unter den Amerikanern. Nochmal, das ist ja der Punkt. Leute, lasst uns über dieses Thema Schuldenstand nicht reden. Die Bonität Deutschland, bevor wir da ein Problem haben mit irgendwelchen Bonitätsherabstufungen, sind die anderen alle schon pleite.
Sind Sie da ähnlich entspannt?
Also wir sind uns endlich mal einer Meinung. Da sehe ich auch überhaupt kein Problem. Die Bonität Deutschlands ist 1A. Wenn wir selbst die Schulden jetzt auf dieses Niveau erhöhen, brechen wir zwar die europäischen Regeln, ja, des Stabilitätspakts, darf man auch nicht vergessen, wir haben auch noch Regeln in Europa, auf die wir ja immer gerne Wert legen, wenn wir über Migration reden, aber da sind wir bereit, sie eben zu brechen. Aber wir werden nicht leiden unter der Bonität. Also das heißt, da werden wir kein Problem bekommen. Es ist aber schon die Überlegung wert, zumindest darüber nachzudenken, warum geht man immer nur an diese kleinen, kleinen Symptome ran? Stefan würde jetzt sagen, naja, das ist ja jetzt mal ein großer Wurf, die Schuldenbremse und sich mal so einen großen Betrag zu genehmigen lassen. Aber wenn man das konsequent weiterdenkt, müsste man auf europäischer Ebene mal ernsthaft darüber reden. Und es gibt leider aber keine glühenden Verfechter der europäischen Idee. Macron war der Letzte, der wurde aber eigentlich fast von allen anderen Ländern abgewatscht. Die ernsthaft darüber zu diskutieren, und da gibt es Argumente dafür und dagegen, ob man die Vereinigten Staaten von Europa möchte oder nicht möchte. Und wenn man das will oder nicht will, die dementsprechenden Konsequenzen dann in die eine oder in die andere Richtung zu ergreifen. Weil wir haben ein ungelöstes Problem auch innerhalb Europas, weil das System ist nicht stabil, so wie wir es momentan gebaut haben. Und wir werden immer wieder Symptome sehen, die wir dann behandeln müssen. Und wir wissen alle, wenn wir nur an den Symptomen rumdoktern, wird die Krankheit an sich nicht geheilt werden. Also das wäre mal ein großer Wurf, wenn man erstmal auf europäischer Ebene sich mal ernsthaft darüber Gedanken machen will, wie soll das Haus Europa in Zukunft aussehen.
Anderes Thema. Auch da bin ich nicht so pessimistisch, weil ich auch da Ansätze sehe. Klar, Macron hat sich selber entmacht, es war taktisch unklug, da das Parlament aufzulösen. Aber der Merz ist auch europäisch denkend und ich habe schon vor Jahren auch als Merz als Kanzlerkandidat irgendwie mal im Spiel war, gesagt, wenn es da so eine Achse gäbe. Damals war Draghi noch Ministerpräsident. Draghi, Merz und Macron beispielsweise. Jetzt haben wir Polen mit in der Achse. Und ich kann mir aber auch vorstellen, die Meloni gibt sich ja trotzdem sehr europäisch, auch wenn sie Nähe zu Trump hat. Was ich eben auch spannend finde, nicht? Die CO2-Grenzausgleichsabgabe, bumm, mal eben entschieden, dass die für 91% der Unternehmen plötzlich nicht mehr gilt. Lieferkettenrichtlinie, erstmal um ein Jahr verschoben, wird man nochmal verschieben und nochmal verschieben. Also auch da, glaube ich, ist angekommen, dass wir weg müssen von dieser europäischen Überregulierungsunion zu einer europäischen Union, die ihre geopolitischen Interessen und ihre wirtschaftlichen Interessen genauso knallhart nach außen vertritt, wie die Amerikaner und die Chinesen. Wahrscheinlich haben wir auch da Einigkeit.
Sind wir auch einer Meinung, aber es ist ja immer, diese Themen werden ja gar nicht angegangen. Also die großen Themen, Europa, wie wir jetzt gerade besprochen haben, auch innerhalb Deutschlands, eine Reform vielleicht auch des Steuersystems, eine Reform des Altersvorsorgesystems, das wird alles in dieser Legislaturperiode wieder nicht angegangen werden. Warum? Weil dieses neue Geld über die Schulden alles zudecken wird. Es werden alle Wünsche erfüllt, die die jeweiligen Koalitionspartner haben, um die Wahlversprechen sozusagen einzuhalten. Und letztlich wird sich an den grundlegenden Dingen, die wir eigentlich längst hätten schon angehen müssen. Du hast mir vorhin vorgeworfen, dass ich in die Vergangenheit blicke. Aber wir haben ja jetzt die Situation, dass jetzt die Dinge wieder nicht angegangen werden, wo wir dann womöglich in 5 oder in 10 Jahren wieder sagen, da wäre der Zeitpunkt gewesen, diese Dinge anzugehen, dass das nicht gemacht wird. Und das halte es auch deswegen so wichtig, dass wir da nochmal ganz ernsthaft drüber reden. Es wird aus meiner Sicht deshalb nicht angegangen, weil man sich diese großen Geldbeträge jetzt schon vorab sichert. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht doch auf die lange Sicht doch besser gewesen wäre. Wir würden uns jetzt nicht so viel Geld über Schulden holen, sondern wären gezwungen, werden gezwungen, längst fällige Reformen, längst fällige Anpassungen umzusetzen, um dann vielleicht am langen Ende besser rauszukommen als jetzt mit den Schulden, die wir jetzt wieder aufnehmen müssen.
Ich würde gerne noch, ich komme zu Wort, ich bin ganz stolz. Ich würde gerne noch darauf zu sprechen kommen, was diese neue Situation, also das Umfeld steigender Verschuldung und Inflation, denn für Privatanleger bedeutet. Sind da Aktien und Fonds die einzigen Anlageklassen, die empfehlenswert sind? Oder gibt es da noch andere Alternativen? Das von einem Kapitalmarktexperten, Herr Risse, und dann von einem Vermögensverwalter, Herr Schilling, zu erfahren, das würde mich doch zum Abschluss noch interessieren. Herr Risse.
Also wir haben ja ganz eindeutig gesehen, oder ich glaube, da haben wir auch Konsens, das mehr Geld ausgeben wird wahrscheinlich zu etwas mehr Inflation führen, weil das mehr Geld ausgeben sorgt für mehr Schulden. Und die werde ich in der Regel immer nur los, wenn ich ein bisschen mehr Inflation habe. Denn Volker Schillings Welt, ne, das kennt man ja sehr, oder das ist ja ein starkes Argument, was immer wieder gebracht wird, ja, man muss die Staaten zwingen, Reformen zu machen. Wenn du denen das Geld gibst, dann schleudern sie mit dem Geld rum. Das Problem ist, an einer Demokratie das umzusetzen, ist schwierig. Und Gerhard Schröder, als er die Agenda 2010 gemacht hat, wir waren das erste Land, das die Maastricht-Kriterien brach, in genau dieser Zeit, weil Schröder wusste, wenn ich dem Volk Grausamkeiten auf der einen Seite zumute, dann muss ich woanders ein bisschen Pflaster drüber kleben, sonst werde ich nicht wiedergewählt. Ist bei ihm dann auch passiert, aber er ist in einer eigenen Partei gescheitert. So massive Sparpolitik, wenn ich die durchziehe, eine Legislaturperiode ist 4 Jahre, ich werde abgewählt, bevor wirklich die Reformen greifen. Ich muss zwischendrin ein bisschen lindern, wenn ich in einer Demokratie lebe.
Deswegen sehe ich das ein bisschen anders. Entschuldigung, Stefan, da muss ich reingehen. Das Argument ist ja geradezu hanebüchen. Du forderst ja geradezu die Politik auf, nicht die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil sie abgewählt werden können. Um Gottes Willen, also Merz ist so alt, der kann sich's erlauben, abgewählt zu werden. Ja, wenn er dafür die richtigen Entscheidungen trifft, hat er meine volle Unterstützung bei der Abwahl.
Naja, aber die Neuen, die kommen, drehen ja dann alles zurück. Das ist ja das Problem. Also das ist ja nicht die Lösung. Bevor die Bevölkerung sieht, dass die Politik wirkt, wird die Regierung abgewählt und es kommt eine neue und die dreht die ganzen Reformen wieder rückwärts, weil sie sagt, guck mal, die Reform, das Einsparen hat alles nichts gebracht, das hat zu einer Rezession geführt. Und deswegen muss ich zwischendrin die Wirtschaft am Laufen halten, damit die Leute die Grausamkeiten nicht so spüren. Also,
es muss... Mal Martin auf die Frage, der will wissen, was
alles... Wollte ich gerade machen. Ich werde ja gerne mitmachen. Genau. Und jetzt aber, um die Frage zu beantworten, okay. Genau, es wird über mehr Schulden gehen, es wird über mehr Inflation gehen und das haben wir eben im Inflationsanstieg 21, 22 gesehen, da waren Aktien der beste Inflationsschutz. Warum? Weil erstmal der Substanzwert einer Aktie steigt, wenn alles teurer wird, aber viel entscheidender, wenn alles um 10% teurer wird, macht ein Unternehmen auch 10% mehr Umsatz, bei stabilen Gewinnmargen auch 10% mehr Gewinn. Wenn das ausgeglichen wird, ist das zwar kein Wohlstandsgewinn, aber es wird wenigstens ausgeglichen. Und das ist bei festverzinslichen Anlagen, wenn ich trotzdem tiefe Zinsen habe, damit die Schulden finanzierbar sind, eben nicht der Fall. Und Volker Schillings, also ich bin ja viel optimistischer, dass mit dieser Politikwende sich was im Land tut. Du bist ja extrem optimistisch, Volker, dass du glaubst, der Bevölkerungsdurchschnitt guckt diese Videos, nämlich der Bevölkerungsdurchschnitt, der zu 75% in festverzinslichen Wertpapieren investiert ist. Das wäre natürlich toll. Das glaube ich nicht. Wenn überhaupt jemand dieses Video gucken will, dann sind das natürlich Leute, die stark bereits an der Börse engagiert sind und bei denen das wahrscheinlich wieder Eulen nach Athen tragen ist, weil sie das schon woanders gehört haben und weil sie schon viel in Aktien investiert sind. Aber ja, Aktien und Fonds, in denen viele Aktien drin sind, vielleicht ein bisschen Anleihen dabei, das ist genau das Richtige. Ein bisschen Goldbeimischung meinetwegen auch.
Diese Argumentation erscheint mir relativ schlüssig. Teilen Sie die, Herr Schilling, bevor wir zum Ende kommen?
Ja, ich teile ja nicht alles, was der Stefan Risse sagt. Ja. Weiß. Und, aber es ist auch gut so, weil ich finde, solche Diskussionen müssen geführt werden. Die werden ja viel zu wenig geführt, um nach dem besten Weg zu ringen. Das macht ja ein Staat auch aus, um nach dem besten Weg zu ringen. Und zum Thema Kapitalmarkt. Natürlich werden Aktien als Sachwert, genauso wie es der Stefan Risse beschrieben hat, davon profitieren, dass wir strukturell höhere Inflation haben. Und dass Europa so gut gelaufen ist, zeigt es auch schon, dass das schon stattfindet. Diese Anpassung, und wir wissen, Börsen sind viel früher dran, sie sind Seismographen für zukünftige Entwicklungen, diese Anpassung findet gerade statt. Die ist übrigens für alle Anleger auch hochinteressant und hochspannend. Aus einem anderen Grund, die Stefan Risse vorhin schon mal in einem kleinen Nebensatz gesagt hat, die Börsen in Europa sind spottbillig bewertet. Gucken wir nur mal eine Zahl dazu auf den Euro Stoxx 50. der steht heute kurstechnisch genau auf dem gleichen Stand wie vor 25 Jahren, nämlich im Jahr 2000. Wir haben also 25 Jahre keine Kursgewinne in den großen europäischen Aktien gesehen. Einzig und allein die Dividendenzahlungen haben das nach oben geschoben. Das heißt, vom Einstiegszeitpunkt her sind wir unglaublich günstig bewertet in europäischen Aktien. Ja, das waren wir die Jahre zuvor auch, aber da hat eben keiner hingeguckt, weil es keinen Grund dafür gab, weil all die Musik in Amerika gespielt hat. Jetzt haben wir tatsächlich eine Wende, das kann man live an den Kapitalmärkten beobachten. Die extrem teuer und hoch bewerteten Technologieaktien in den USA sind gerade in einer ganz empfindlichen Korrekturphase, während wir zeitgleich bei den günstig bewerteten europäischen Aktien eine Art Wiederaufstieg erleben, deren anhalten wird. Also A, man muss europäische Aktien haben. Also, B, am besten, wenn wir über Value noch und Growth reden, dann würde ich mal die Value-Seite und die Small-Cap-Seite mir in Europa anschauen. Enormes Aufholpotenzial. Gold wird davon profitieren in den nächsten Jahren. Und ich persönlich, und ich habe es schon ein paar Mal auch in den Interviews hier gesagt, ich finde die Kombination sehr spannend aus Gold und aus Aktien, nämlich Minenaktien. Minenaktien gehören für mich zu dem spannendsten und interessantesten Investment für die nächsten Jahre, weil sie nicht nur billig sind, sondern weil sie unglaublich viel Geld verdienen durch die aktuellen Rohstoffpreise und die Kurse immer noch im Keller liegen. Und das ist sozusagen ein guter Mix. Da kann man ein paar Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen, was auch immer noch mit dazu packen und schon hat man ein fertiges Portfolio.
Also mein ursprüngliches Anliegen, und da empfinde ich jetzt einen gewissen Stolz, mit der ersten Frage schon dieses Interview in Richtung Kapitalmarkt zu lenken, ist mir dann mit der letzten Frage auch tatsächlich gelungen, aber es war trotzdem unglaublich spannend und ich denke nicht, dass wir dieses Interview irgendwie über ein anderes Thema fortführen sollten. Ich glaube, dieses Thema gibt noch genügend her, um das vielleicht in Bälde fortzusetzen. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Es war mir ein, wie sage ich so schön immer, ein japanisches Kirschblütenfest mit Ihnen, Volker Schilling, Vermögensverwalter von Greif Capital Management in Freiburg im Breisgau und mit Stefan Risse, dem Kapitalmarktstrategen von Arcatis Investment, darüber zu sprechen. Lassen Sie uns das gerne bald wieder tun. Vielen Dank an dieser Stelle.